Wir gehen weiter in unserer Predigtreihe, wo wir ja abwechselnd Römerbrief und Apostelgeschichte durchnehmen. Und heute haben wir den letzten Abschnitt im Römer, bevor wir wieder am nächsten Sonntag mit Apostelgeschichte weitermachen. Und wie wir ja schon mitgekriegt haben, sind da Stellen dabei, die nicht so leicht verdaulich sind. Da können wir schon ganz gut kauen, und wenn man gut kaut, dann verdaut man es leichter. Und das werden wir heute auch tun. Der Titel ist schon eine Herausforderung in sich: zur Sklaverei befreit. Widerspruch, oder? Ja, ein bisschen provokant dürfen wir ja sein. Und ich denke, Gott wird uns es in seinem Wort auch auflösen. Aber ich möchte starten mit einer Frage: Was ist der größte Betrug eigentlich in unserer Zeit? Was ist der größte Irrtum in unserer Zeit? Oder was denkst du? Persönliche Enttäuschungen? Oder wenn Politiker irgendwelche Versprechen abgeben, die sie nicht halten? Oder irgendwelche Unwahrheiten sagen? Oder die Aussage, es gibt keinen Gott, interessiert sich eh keiner für mich? Es gibt ein Thema, das wir alle unterschätzen, wo wir aber mit hineingenommen sind. Und das ist eigentlich auch der größte Irrtum in unserer Zeit. Und das ist die Aussage, wir sind frei. Wir sind freie Menschen. Ja, ich meine, das, was uns vom Tier unterscheidet, ist der freie Wille. Okay, klar, wir können frei entscheiden, aber können wir das? Und diese Aussage, wir sind frei, ist eigentlich ein Irrtum, und wir haben eigentlich eine falsche Definition von Freiheit. Wir meinen mit Freiheit selbstbestimmt tun und lassen können, was wir wollen. Und die Bibel sagt, wenn du Christ bist, bist du nicht frei. Schock. Aha, ich habe mir gedacht, Jesus hat gesagt, wir sind frei. Hat er ja gesagt. Aber es ist unmöglich, unabhängig zu sein, sagt Gott in seinem Wort. Und die Frage stellt sich, wer ist Herr? Es geht um Herrschaft. Es geht um Herrschaft in meinem Leben, in deinem Leben. Und in Römer 6, in Vers 14, haben wir letzten Sonntag gehört: Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Das war der letzte Vers vom Abschnitt vom letzten Sonntag. Das heißt, wenn du Christ bist, findet ein Herrschaftswechsel statt in deinem Leben. Wenn du Christ bist, findet ein Herrschaftswechsel statt. Und Paulus hat vorher das Evangelium ausführlich erklärt in den Kapiteln vorher. Und in Vers 1 in Kapitel 6 schreibt er: Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Das sei ferne. Und in Vers 15, eben der erste Vers in unserem heutigen Abschnitt, kommt die Frage noch einmal, nur ein bisschen anders formuliert: Was nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Das sei ferne. Sollen wir sündigen? Wird ja eh alles vergeben. Jesus ist ja eh gestorben für unsere Sünden. Was ist Sünde eigentlich? Die Bibel sagt es klar: Gott nicht gehorsam zu sein. Sünde heißt laut der Bibel, wenn ich Gott nicht gehorsam bin. Ja? Das heißt jetzt nicht nur Gesetze einhalten, sondern generell diese Lebenseinstellung, diese Herzenseinstellung: Ich möchte mein eigener Herr sein. Und Menschen leben dann so und kehren Gott den Rücken. Und das ist, was die Bibel Sünde nennt. Eben den Gott den Rücken zukehren, in Rebellion sozusagen gegen Gott zu leben, bewusst oder unbewusst. Und das ist, was die Bibel Sünde nennt. und nicht nur gegen seine Gebote verstoßen sozusagen. Ja, und das Anliegen ist klar, ist es wichtig, wie wir Christen leben. Wenn man sowieso schon Christ ist, ja, wenn man das Kreuz verstanden hat, wenn man das Kommen Jesu verstanden hat, wenn man Vergebung verstanden hat, ist es wichtig, wie wir leben. Und Paulus erklärt es hier, warum. Das Schöne ist ja, Jesus hat am Kreuz alle unsere Sünden vergeben, die vergangenen, die gegenwärtigen und die zukünftigen. Er ist für unsere Schuld gestorben. Und wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt und das glaubst, dann gilt das auch für dich. Und wenn du jetzt sagst, ja, wenn Jesus sowieso bezahlt hat, dann kann ich ja munter weiter sündigen, munter weiter drauf losleben, so wie ich will. Wenn die Gnade sowieso viel größer ist, wenn alles durch Jesus vergeben ist, ist es ja egal, wie ich lebe, oder? Und Paulus sagt eben ganz klar zweimal hier, in Vers 1 und Vers 15, das sei ferne. Heißt, auf keinen Fall. Der Grund, warum wir nicht weiter sündigen sollen, sozusagen, heißt, in den ersten 14 Versen schreibt Paulus sozusagen, wer du bist. Erinnere dich eigentlich, wer du bist. Ja? Vereint mit Christus, wenn du an Christus glaubst, an Jesus glaubst, bist du ein neuer Mensch. Ja, da ist es um die Taufe gegangen, dass wir nicht mehr der Sünde dienen, sondern dass wir Gott dienen sollen. Und in unserem Abschnitt heute geht es, erinnere dich, wem du gehörst. Wenn Versuchung da ist, weißt du, wem du gehörst? Weißt du das? Wissen wir das? Und Paulus betont das ganz speziell. Er schreibt den Römerbrief an die Christen in Rom, ja, die auch jüdischen Hintergrund haben. Aber die Frage, weißt du, wem du gehörst, ist ganz wichtig auch für unser Leben. Und das soll auch unser Leben prägen. Ja, unser Leben als Christ soll das prägen. Weißt du, wem du gehörst? Oder weißt du nicht, wem du gehört hast? Weißt du nicht, was mit dir passiert ist? Das schreibt Paulus hier sozusagen. Und Gnade darf nicht missbraucht werden, um die Sünde zu verharmlosen. Gnade darf nicht missbraucht werden, um die Sünde zu verharmlosen. Denn ein zentraler Vers ist hier der Vers 22. Ja. Jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Ich habe speziell eine ältere Übersetzung genommen, die Elberfelder, weil es hier einfach so schön und kompakt dasteht, weil das Wort Frucht ist hier wichtig. Ja. In einer anderen, in einer moderneren steht Gewinn, aber Gewinn ist nicht ganz Frucht, weil Gewinn kannst du im Lotto machen, das ist plötzlich da, aber Frucht muss wachsen. Und deswegen gefällt mir die ältere Übersetzung besser. Aber wichtig ist, dass du in deiner Übersetzung, die du jetzt offen vor dir haben solltest, mitliest, weil dann profitierst du mehr. Das verspreche ich dir. Wenn du mitliest, wirst du mehr davon haben. Und zur Sklaverei befreit ist ja schon spannend. Und dieses Frucht haben, Frucht bekommen, Frucht wachsen, was denn sonst? Wie kann jetzt in unserem persönlichen Glaubensleben Frucht wachsen? Wie hat jetzt dieser Text damit zu tun? Paulus sagt nicht, ihr könntet möglicherweise irgendwann einmal Frucht haben, sondern ihr habt das. Wenn ihr mit Christus lebt, wächst das schon. Galater 5, 22, wo das aufgezählt wird, diese neuen fache Frucht sozusagen, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Und hier schreibt er, ihr habt als Frucht die Heiligung. Und genauso wie aus dem Glauben sozusagen das ewige Leben folgt, genauso gehört zu diesem Gesamtpaket die Heiligung. Das hat Jesus dem Nikodemus schon erklärt. In Johannes 3 lesen wir das. Und die Heiligung ist ein Bestandteil des ewigen Lebens. Paulus sagt hier nicht, das ewige Leben ist sicher, Heiligung vielleicht, sondern beides ist wichtig. Und wie funktioniert das jetzt mit der Frucht? Warum wird ein Jesus-Nachfolger, in Klammer Christ, Frucht haben? Warum wird da Frucht wachsen? Warum soll da Frucht wachsen? Und Paulus erklärt das jetzt, warum das so ist mit der Frucht. Warum man als Christ nicht mehr so weiterleben kann wie vorher. Und das Erste ist, weil mein altes Leben Geschichte ist. Wenn wir in dem Text jetzt schauen, sehen wir das ganz klar. Vers 17, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Jetzt aber gehorsam von Herzen geworden seid. Vers 19, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches, denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit zur Verfügung gestellt habt. Vers 20, denn als ihr Sklaven der Sünde wart. Also, was früher war, damals und jetzt. Dieser Vergleich, was war damals? Das heißt, zwischen dem Leben vorher, wo ich nicht mit Jesus gelebt habe, wo ich Jesus den Rücken gekehrt habe, und dem Jetzt gibt es einen klaren Schritt. Wie sah das Leben damals aus? Wenn es bei dir schon länger her ist, erinnere dich zurück. Oder wenn es noch frisch ist, geht es da vielleicht leichter, dass du dich zurückerinnerst. Vers 17, als ihr Sklaven der Sünde gewesen seid. Als ihr Sklaven der Sünde wart. Und Sklaven ist für uns ein Wort, das ist Jahrhunderte entfernt, oder? Da gibt es einen Sklaventreiber oder einen Herrn und Sklaven natürlich. Und die ersten Leser in Rom haben genau gewusst, was das ist, weil Sklaven waren damals präsent. Und der Sklave musste tun, was der Besitzer ihm vorschrieb. Die Sklaven hatten verschiedene Berufe, ja, weil sie eben dienen mussten. Lehrer waren Sklaven. Ärzte waren Sklaven. Ja, interessant, oder? Es sind verschiedene Berufe, die aber versklavt waren. Ein Sklave bist du, wenn du einen Chef hast, der absolut über dich herrschen kann. Nicht jetzt Arbeitgeber, Angestellter, ja, da gibt es kein absolutes Herrschen, da hat es kein Krankschreiben gegeben, da hat es keinen Urlaub gegeben, da hat es keine Kündigung gegeben, keine Rechte. Ja, absoluten Gehorsam leisten, dann warst du Sklave. Sie haben aber auch einen gewissen Schutz genossen. Und Paulus sagt jetzt, euer Chef, euer Sklavenhalter war die Sünde. Der habt ihr gehört. Ja, eben damals, jetzt. Vers 19, ihr habt eure Glieder ausgeliefert in den Dienst der Unreinheit. Ja, ihr hattet eure Glieder in den Sklavendienst von Unmoral und Zügellosigkeit gestellt. Ja, Unmoral, Zügellosigkeit. Das sind drastische Worte. Und Paulus schreibt, ihr wolltet das so. Ihr habt das bewusst gemacht. Und der Sünder ist eigentlich nicht nur ein Opfer der Erbsünde, sondern eigentlich bewusster Täter. Ein Rebell gegen seinen Schöpfer. Ein Rebell gegen Gott. Und viele Menschen leben so. Und bevor ich zu Jesus gefunden habe, habe ich auch so gelebt. Unbewusst eigentlich, ja, weil ich es nicht gewusst habe. Ja? Und viele Menschen leben so, bewusst oder unbewusst, und sagen, ja, bitte Sünde, bedien dich. Oder ich diene dir gern. Und stellen sich ihr zur Verfügung. Und der Gottlose hat eigentlich ein Wissen darüber, über die Gottlosigkeit. Und das wird oft verdrängt. Und John Newton hat das recht gut beschrieben im 18. Jahrhundert. Er hat das Thema Sklaverei gut miterlebt. Ja? Er war zuerst auf der Sklavenseite und dann auf der anderen Seite. Und dann hat er sich sogar dafür eingesetzt, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Er kannte also beide Seiten. Und im Rückblick nach seiner Bekehrung, er hat dann zu Jesus gefunden, hat er eben über seine Sklavenzeit gefunden, ein Lied geschrieben auch. Und das Lied Amazing Grace ist eben erzählt davon, über diese Geschichte, wie er Gott erlebt hat. Und die Bekehrung ist eigentlich ein Wunder. Und Paulus, dieses damals jetzt, schreibt es hier. Es ist eigentlich ein Wunder, wenn das bei euch passiert ist. Und wenn das Wunder bei dir stattgefunden hat, lob Gott dafür. Dank ihn dafür, dass du nicht mehr ein Sklave der Sünde bist. Und wenn du schon als Kind mit Jesus aufgewachsen bist, in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bist, muss das trotzdem passieren. Ja, diese bewusste Entscheidung, ich möchte mit Jesus leben. Ja, für jeden Menschen gibt es ein Damals und ein Jetzt aber. Du kannst dich nicht auf den Glauben deiner Eltern verlassen, wenn sie dich im Glauben erzogen haben. Gott hat keine Enkelkinder, sage ich immer. Gott hat nur Kinder. Und der erste Grund, warum das Leben eines Christen Frucht bringen wird, warum Frucht wachsen wird, ist, weil mein altes Leben Geschichte ist. Schauen wir weiter. Der zweite Grund, warum Frucht wachsen wird, weil ich auch im neuen Leben ein Sklave bin. Das ist jetzt eine starke Ansage, oder? Jetzt haben wir uns gedacht, Jesus hat uns befreit und jetzt sind wir trotzdem Sklaven? Richtig gehört. Paulus behauptet es hier allen Ernstes, dass wir alle Sklaven sind, auch im neuen Leben. Die Frage stellt sich, wem gehörst du? Das ist die entscheidende Frage. Ja, da gibt es nur schwarz oder weiß, da gibt es keinen Graubereich. Ja, wem gehörst du? Diese Frage stellt sich immer in allen Lebensbereichen, egal womit wir zu tun haben. In der Arbeit, in der Ausbildung, angesichts Versuchungen, denen wir begegnen, im Umgang mit Geld, in der Gemeinde, wem gehörst du? Oder wenn du im Internet Sachen anschaust, die nicht gut sind, wem gehörst du? Paulus stellt diese Frage und weiß, dass die Römer wissen, wem sie gehören. Aber er erinnert sie trotzdem, weil es so wichtig ist. Weil sie es nicht leben. Ja? Sie wissen es zwar, aber sie leben es nicht. Das heißt, Wissen und Tun sind immer zwei Paar Schuhe. Wenn ich viel weiß und ich tue es nicht, hilft mir das ganze Wissen nichts. Ja? Ich muss es auf den Boden, auf die Straße bringen, das Wissen sozusagen. Ich muss es tun. Und das ist das Entscheidende. Und deswegen brauchen wir diese Erinnerung, ja? Deswegen brauchen wir diese Ermutigung. Jesus spricht auch von der Sklaverei der Sünde. In Johannes 8, 31 schreibt Jesus oder sagt Jesus, der Johannes schreibt es, Jesus sagt es, Johannes Kapitel 8, wo es um diese wahre Freiheit geht. Und in Vers 34 sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und das, da meint Jesus frei von der Sünde. Ja, da meint Jesus eben genau frei von der Sünde. Das heißt, Paulus sagt jetzt in Vers 16, warum bin ich im neuen Leben auch ein Sklave? Wisst ihr nicht, dass, wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Sklaven oder Sklaven? Sklaven von der Sünde oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Das heißt, entweder du bist ein Sklave der Sünde oder ein Sklave der Gerechtigkeit. Entweder du bist ein Sklave des Teufels oder du bist ein Sklave Gottes, ganz drastisch ausgedrückt. Im alten Leben war ich ein Sklave und im neuen bin ich frei. Das ist eigentlich falsch. Ja? Ist zwar romantisch, aber ein Märchen, naiv. Es gibt nur ein Entweder-Oder, das heißt, gehorsam geworden, dann Vers 17, Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Das heißt, dass das Wort Gottes uns prägen soll. Ja, dem Bild der Lehre heißt, Gottes Wort soll uns prägen. Ja, soll unser Denken und Handeln prägen. Von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden, Vers 22. Ja, Gott dienstbar geworden, von der Sünde frei geworden. Das heißt, mein altes Leben ist Geschichte und im neuen Leben bin ich auch ein Sklave. Wenn du kein Sklave der Sünde mehr bist, dann bist du eben, Vers 16, ein Sklave des Gehorsams. Vers 18, ein Sklave der Gerechtigkeit. Und Vers 22, Sklaven Gottes. Das ist die Alternative. Und jeder kann jetzt für sich entscheiden, was ist besser. Gott lässt die freie Entscheidung. Das ist Gott. Ja, er lässt jedem die freie Entscheidung. Sklave der Sünde, unter der Knechtschaft der Sünde zu sein, mit allen Konsequenzen, ja, oder Sklaven des Gehorsams, Sklaven der Gerechtigkeit, Sklaven Gottes zu sein. Dazwischen gibt es nichts. Da gibt es keinen Spalt. Ja, da gibt es keinen Bereich dazwischen. Luther hat gesagt, der Mensch ist wie ein Reittier. Entweder er wird von Gott geritten oder vom Teufel. Was anderes gibt es nicht. Und das meint Paulus hier. Wir sind ständig unter der Kontrolle von jemandem anderen. Es gibt überall Abhängigkeit. Ja, jetzt könnte man viele Abhängigkeiten aufzählen. Alkohol, Drogen, Essen, Handy, Arbeit, Konsum und so weiter. Aber wenn ich Sklave Gottes bin, dann darf ich frei werden von anderen Abhängigkeiten. Ja? So wie Paulus schreibt in Vers 20, vorher warst du frei von der Gerechtigkeit und Sklave der Sünde. Frei von der Gerechtigkeit, Sklave der Sünde. Und Vers 22, jetzt aber bist du frei von der Herrschaft der Sünde und Sklave Gottes. Also genau das Umgekehrte. Entweder oder keine dritte Möglichkeit. Was will Jesus von dir? Was will Jesus von mir? Als sein Sklave. Wir sind offensichtlich, wenn wir zu Jesus gehören, seine Sklaven. Jetzt wird es spannend. Was ist sein Wunsch für mich, für dich? Und wenn wir die Lieder vorher so ein bisschen Revue passieren lassen, dann ist das schon vollkommen, wie ist er als Vater? Ja, da dürfen wir sehen, okay, da wird uns vorgestellt, die Lieder, die eben auch oft Gebete sind, wie ist er als Vater? Und wenn ich Gott als Vater so kennenlerne, dann bin ich gern Sklave Gottes. Dann bin ich gern Sklave. Und wir dürfen uns die Frage stellen, was ist sein Wunsch für uns als seine Sklaven? Was ist sein Wunsch für dich, für mich? Zum Beispiel bezüglich Mitarbeit in der Gemeinde, zum Beispiel bezüglich Gaben einsetzen für ihn. Ich kann es mir eigentlich nicht aussuchen, weil ich Sklave Gottes bin. Als Kind Gottes, als Nachfolger Jesu darf ich dienen. Mit dem, was er mir gibt, mit dem er mich ausgerüstet hat. Ich kann nicht sagen, boah, dienen ist nicht so meins. Ich lehne mich da mal ein bisschen zurück, ich tue so ein bisschen konsumieren, schauen, wie es so ist und so. Ja. Ich bin eher so ein Christ auf Freizeitbasis oder so auf Sonntagsbasis. Ja, das scheint ja oft so modern zu sein, aber das ist nicht was, was Gott für uns will, was Gott für uns geplant hat. Ich nehme mir gern was mit, aber dienen, das ist nicht so mein Ding. Das widerspricht der Bibel. Deswegen ist es wichtig, mach dir Gedanken, machen wir uns Gedanken, gemeinsam Gedanken, wie wir Gott dienen können. Jeder ist einzigartig, der hier sitzt. Du bist einzigartig mit deiner Art, mit deinen Gaben, mit deinem Wesen und in der Lage, ihm zu dienen. Kreativ. Ja, wie es Gott passt. In Vers 19 spricht es Paulus an, stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit. Stellt jetzt eure Glieder, Arme, Beine, Gehirn und so weiter, Mund, in den Dienst der Gerechtigkeit. Das sagt Paulus hier. Und das ist Gottes Wille. Darüber können wir nicht diskutieren. Darüber können wir eigentlich mit Gott nicht verhandeln. Gott sagt unverhandelbar. Ja, er sagt, das ist eure Aufgabe. Das ist eure Berufung eigentlich. Und das ist ein starkes Beispiel. Und Paulus ist es bewusst. Er sagt in Vers 19, ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Heute würde man sagen, ich rede krass. Ja, ich rede jetzt einmal richtig krass, damit ihr das begreift endlich. Ja, damit ihr das begreift. Wir brauchen das, ihr braucht es, um den Ernst der Lage zu begreifen. Und Sklave sein heißt, so wie ihr es verstanden habt, sagt er zu den Römern, Unterdrückung, keine Rechte und so weiter. Aber bei Gott ist das nicht so. Bei Gott ist das nicht so. Bekehrung bedeutet Herrschaftswechsel. Von einem Herrn zu einem anderen Herrn, zu einem guten Herrn. Bei Gott ist es eigentlich eine schöne Sklaverei. Ja, das passt irgendwie nicht zusammen, aber bei Gott passt es zusammen. Kein Gewaltakt, kein Schlag auf dem Hinterkopf, kein Zwang. Gott nimmt dich bei der Hand in seiner Liebe und will mit dir gehen. Und er will, dass wir zu ihm kommen, diese Gemeinschaft genießen, ja, die Nähe bei ihm genießen, uns verändern lassen in seine Gegenwart. Und Paulus hat das selber erlebt. Er hat es auch an eigenem Leib erlebt. Er war vorher einer, der Christen verfolgt hat. Und dann, nach seiner Bekehrung, ja, schauen wir in den Römerbrief, ganz zu Beginn, Kapitel 1, Vers 1, wie stellt sich Paulus eigentlich vor? Paulus Knecht Jesu Christi oder anders gesagt Sklave Jesu Christi. Paulus stellt sich selber so vor. Er sagt, ich bin auch Sklave Jesu Christi. Das war sein Lieblingstitel. Ja, so stellt er sich oft vor, Paulus, Sklave Jesu Christi. Und genau das taucht jetzt hier in Römer 6 wieder auf. Das heißt, eigentlich gibt es nichts Schöneres, als Sklave Jesu Christi zu sein. Ihm zu dienen mit allem, was ich habe, mit meinem ganzen Leben, an dem Platz, wo er dich hinstellt. Sklave Jesu Christi zu sein. Bekehrung, zu ihm zu kommen, heißt eigentlich Herrschaftswechsel. Herrschaftswechsel ist wichtig im Leben, ja, damit ich einen neuen Herrn habe. Und der dritte Punkt, warum Frucht wachsen wird, ist, weil ein Herrschaftswechsel stattgefunden hat. Herrschaftswechsel bedeutet Herzenswechsel. Herrschaftswechsel ist immer so ein Thema, oder? In der Politik sagt man, das sind italienische Verhältnisse, weil in Italien alle paar Monate die Regierung gewechselt hat. Und früher haben die Herrscher Marmorstandbilder bekommen. Und wenn der Herrscher abgedankt ist, dann hat man kein neues Standbild aufgestellt, sondern hat man dem einfach den Kopf abgeschlagen und den ersetzt durch den neuen Kopf. Und wenn im Leben eines Menschen ein Herrschaftswechsel stattfindet, dann passiert was anderes. Ein göttlicher Herrschaftswechsel heißt, wir bekommen nicht einen neuen Kopf, sondern eine neue Existenz. Und das ist ein neues Herz, Hesekiel 36, 26. Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch geben. Jetzt verstehen wir auch, was Paulus mit Ende Vers 17 meint, wo steht, Gott sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Bild der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Das heißt, von Herzen gehorsam. Er soll mein Herz prägen. Ja, er soll mein Leben prägen. Er soll uns mit seiner Wahrheit prägen. Er möchte das. Die Frage ist, lasse ich es zu? Die Frage ist, lassen wir es zu? Er verändert uns immer mehr, dass sein Wollen unser Wollen wird. Und das ist ein Prozess. Ja? Er prägt dein Herz mehr und mehr. Es macht uns Jesus ähnlicher und das ist Heiligung. Das ist Heiligung, das ist diese Frucht, die schrittweise heranwächst. Ja, eine Frucht geht auch nicht so plopp, jetzt ist sie da, die braucht Zeit. Ja, das Wachsen braucht Zeit. Ein bisschen gießen, ein bisschen Dünger, ja, lesen in der Bibel, beschäftigen mit Gottes Wort, Gemeinschaft pflegen, das sind Dünger. Heiligung, das ist keine einmalige Erfahrung. Das ist jetzt nicht nur eine emotionale Erfahrung, sondern das ist ein Prozess. Und alle, die sagen, ja, du brauchst eine besondere Erfahrung, das ist eigentlich nicht richtig. Deswegen schreibt Paulus hier das so klar, es muss wachsen. Ja, es muss wachsen, um dich dann im Alltag zu prägen, in deinen Entscheidungen, in deiner Freizeit, wie du deine Freizeit nutzt. Das ist alles wichtig, wenn du diesen wahren Herrn kennst. Du musst Sklave Jesu Christi geworden sein. Das ist Bekehrung. Ja, wenn dieser Herrschaftswechsel in deinem Leben stattgefunden hat, wenn du das sagen kannst, ja, wenn du vielleicht sogar ein Datum angeben kannst, aber das ist jetzt nicht notwendig unbedingt, ja, viele haben das nicht, ja, ich kann es jetzt auch nicht an einem Datum festmachen, aber es ist wichtig, dass es stattgefunden hat, Halleluja, dann gibt es ein Fest im Himmel. Und Gott hält dich an seiner Hand und geht mit dir den Weg. Nimm die Hand, lass sie nicht aus. Am Schluss stellt Paulus diese beiden Wege noch einmal gegenüber, Vers 20 bis 21. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr denn damals? Dinge, denen ihr euch jetzt schämt, denn das Ende davon ist der Tod. Das ist der alte Weg. Das Ende ist der Tod. Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der bessere Weg, sagt Gott, Vers 22, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber das ewige Leben. Gott lässt als Frucht Heiligung wachsen. Heilige heißt eigentlich Herausgerufene. Ja? Jeder, der mit Jesus lebt, ist eigentlich heilig, herausgerufen. Aber diese Heiligung meint eben, es muss weiter wachsen. Ja? Gehorsam kann nie dazu dienen, um unsere Rettung zu bewirken. Durch Leistung. Das ist unmöglich. Gehorsam in dem Sinn ist eine Einstellung als Dank gegenüber, was Jesus für mich getan hat, was Jesus für uns getan hat. Gehorsam ist ein Zeichen, dass wir gerettet sind. Und Sklaven der Sünde bekommen den Lohn, den sie verdienen. Sklaven Jesu, Sklaven Gottes bekommen die Gnadengabe, Heiligung und ewiges Leben. Wie geht's dir dabei? Wie geht's uns dabei? Wenn wir diesen starken Text lesen, denkst du, boah, schwierig? Oder denkst du, ja, möchte ich weiter wachsen? Dann bleiben wir dabei im Gespräch, tauschen wir uns aus, beten wir ihn dafür an, dass er ein guter Herr ist, dass er ein guter Herrscher ist. Er ist es, er ist nicht veränderbar, er ist immer der Gleiche. Und wenn du ihn kennengelernt hast schon, erinnere dich daran, was er dir Gutes getan hat und lob ihn dafür. Und wir dürfen dankbar sein, so einen guten Herrn zu haben. Ich möchte im Gebet noch danken. Danke, dass du diesen Plan hast, Herr Jesus, und danke, dass du sagst, es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und danke, dass wir dir dienen dürfen im Gehorsam. Danke, dass du diese Frucht der Heiligung wachsen lässt hin zum ewigen Leben. Danke, dass wir eine Perspektive haben, dass du einen Plan hast mit uns. Danke, dass du treu bist. Und danke, dass du erlebbar bist und heute und hier durch deinen Heiligen Geist anwesend bist. Und danke, dass du es bist, der Einzige, du bist der Einzige, der uns verändern kann. Danke, dass wir es zulassen dürfen. Veränderung im Herzen zu bekommen. Wir beten dich an dafür. Amen.